Einen wunderschönen guten Abend hier im Kepler Salon. Es freut mich, dass trotz schönen Wetters doch so viele gekommen sind und Karwoche ist auch, also sind sicher sehr viele verreist. Unser Thema heute, Kindersoldatinnen, Kriegsverbrecher oder Kriegsopfer. Was tun mit ihnen nach dem Krieg? Linz ist seit 25 Jahren Friedensstadt. Das wird heuer gefeiert und der heutige Abend ist eine Kooperation mit Friedensstadt Linz. Herzlich willkommen zu diesem Thema, Frau Renate Winter. Ich werde Sie dann noch genauer vorstellen nachher. Ich möchte noch ein paar Worte zum Kepler Salon sagen, zum Ablauf. Es wird circa eine halbe Stunde wird Frau Winter referieren über das Thema, von dem sie sicher sehr, sehr viel weiß. Es wird wahrscheinlich nicht ganz einfach sein, dieses Thema heute. Trotzdem sind wir froh, dass Sie da sind, dass wir auch in Österreich über dieses Thema erfahren. Man hört einfach, glaube ich, viel zu wenig. Der Kepler Salon. Ja, wir haben Gastronomie, es ist ein Salon. Sie können jederzeit auch während des Vortrags hinausgehen und sich etwas zu trinken holen. Wir haben ein Gästebuch. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Kommentare oder Anregungen uns wissen lassen. Es gibt einen Verein, Freunde des Kepler Salon. Ich bin die Präsidentin davon. Würden wir uns freuen über Ihre Mitgliedschaft. Der Verein kauft auch Bücher der Vortragenden. Wir haben so eine kleine Bibliothek. Bei Abenden, wo Sie schon eine Stunde früher kommen, können Sie diese gerne hier auch lesen. Ja, der Abend wird wie immer auch aufgezeichnet und damit man auch Ihre Fragen nachher hören kann, ersuchen wir Sie, dass Sie auf das Mikrofon warten, uns ein Zeichen geben und dann Ihre Frage stellen, damit das auch aufgenommen werden kann. Mein Name ist Elfi Schulz, Sie meisten werden mich schon kennen. Frau Renate Winter ist Richterin. Ihre Karriere begann sie am Wiener Jugendgerichtshof. Im Auftrag der Uni setzte sie sich für die Kinderrechtskonvention ein in Ländern wie Albanien, Iran, Kolumbien und Ruanda, wo eben Kindersoldatinnen ein Thema waren. Sie war internationale Richterin bei der UNO, UN-Kosovo-Mission und befasste sich vor allem mit Themen wie Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie ist Mitglied der Berufungskammer des Sondergerichtshofes für Sierra Leone. Frau Winter, bitte um Ihren Vortrag.
Dankeschön. Ich darf nur kurz ausbessern. Sie haben gesagt, ich habe mich im Rahmen der Uni damit beschäftigt. Ich bin eine elendschlechte Studentin gewesen und habe mich im Rahmen der UNO beschäftigt. Guten Abend. Ich hoffe, ich werde Ihnen mit meinem Vortrag weder den Appetit noch die Ostern verderben. Aber ich darf Sie warnen, es wird nicht komisch werden. Kindersoldaten sind ein grauenvolles Thema und alles, was damit zu tun hat, ist auch grauenvoll. Ich werde mich bemühen, nur Dinge zu erzählen, die man auch erzählen kann. Das sind die leichtesten und unkompliziertesten der Gräuel, die wir erleben. Ich habe mich auch bemüht, mir irgendetwas auszudenken, das den Abend positiv abschließt. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich erkläre es dann ein bisschen später. Ich bin mit den Vereinten Nationen in den Iran gekommen, nach dem Iran-irakischen Krieg. Habe dort mit Richtern und Staatsanwälten gearbeitet und an einem Freitagabend genau genommen, wollte ich einen kurzen Ausflug machen. Das habe ich auch getan mit einer Kollegin von mir, einer iranischen Kollegin. Wir sind an den Stadtrand von Teheran gekommen und ich habe mich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Ich könnte es auch heute nicht mehr finden, bin ich überzeugt. Und da gab es auf einmal einen großen Platz und da waren Leute und ein schönes Geländer und ein schönes Gitter. Und ich habe mir gedacht, das schaue ich mir doch einmal an und bin ausgestiegen, bevor meine Kollegin mich noch zurückhalten konnte. Bin dort hingegangen und wurde von einem Mann gestoppt, der mich sehr, sehr böse angeschaut hat und gesagt hat, was willst du hier? Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich wollte mir das nur anschauen, ist da durch irgendwas, was verboten ist. Hat er gesagt, kommst du, damit du dich an unserem Elend freust? Und ich habe Bahnhof verstanden, wie Sie sich vorstellen können. Und ich habe ihn auch so angeschaut und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich gehe schon wieder, nicht? Und er hat also offenbar gesehen, dass ich mich wirklich nicht ausgekannt habe und er hat gesagt, das ist der Friedhof der Kinder. 28.000 von unseren Soldatenkindern liegen hier. Das Jüngste 2 Jahre alt, das Älteste 18. 28.000. Und wir kommen jedes Jahr hierher, die Eltern der Kinder oder die Großeltern der Kinder, und wir feiern. Feierst du mit uns? Ja, und ich habe Kuchen bekommen, denn das bekommt man dort, kleine Kuchen und Tee, und bin durch die Gräber gegangen. 28.000, wie gesagt. Dann bin ich nach Kolumbien gekommen. Dort habe ich 12 Mädchen getroffen in einem Heim. Die Jüngste war 8, die Älteste war 14. Und die haben mir gesagt, wir würden so gerne, aber so gerne Krankenschwestern werden. Aber die lassen uns nicht. Madame, kannst du uns nicht helfen, dass wir Krankenschwestern werden können? Und ich habe gesagt, aber warum sollte ich keine Krankenschwestern werden können? Haben sie gesagt, naja, weil wer war nicht in der Schule? Sag ich mir, kann man die nicht nachholen? Können wir da nicht was machen? Und dann haben sie mich angeschaut und haben gesagt, wir waren Soldatinnen, Kindersoldatinnen bei der FARC. Das ist eine der Rebellengruppen, eine von dreien. Habe ich gesagt, naja, wenn man bei der Rebellion war, kann man ja trotzdem was lernen wollen, ne? Und warum ausgerechnet wollte alle Krankenschwestern lernen? Es gibt ja noch andere Sachen auch, vielleicht lernt man das leichter. Sie gesagt, Krankenschwester. Die Krankenschwester war die einzige Frau in ihrem Leben und der einzige Mensch in ihrem Leben, der ihnen geholfen hat. Die Maria hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie war 7, wie ihr Stiefvater sie zum ersten Mal vergewaltigt hat. Dann ist sie zu ihrer Mutter gegangen, hat ihr das gesagt. Die Mutter hat sie geschlagen und hat gesagt, sie soll um Gottes Willen den Mund halten, weil sonst ist der Vater weg oder wird eingesperrt und dann ist niemand da, der ihnen das Essen zahlt. Also hat sie den Mund gehalten, 2, 3 Jahre lang. Dann sind die Soldaten gekommen. Die haben die Frauen im Dorf vergewaltigt, auch die Kleine. Dann sind die Rebellen gekommen und der Rebellenführer war also besonders fesch. Sie war damals 10 und ist also mit den Rebellen gegangen. Und das hat bedeutet, mit 11 Jahren war sie zum ersten Mal schwanger, hatte eine Abtreibung. Mit 12 Jahren war sie zum zweiten Mal schwanger, hatte eine Abtreibung. Sie hat gelernt, mit der Waffe umzugehen. Sie hat nicht gelernt, wie man liest oder schreibt. Sie war auch niemals in der Schule, in ihrem Dorf nicht und nachher auch nicht. Sie hat ihr wurde vom Kommando erlaubt, einen Freund zu haben. Den hat sie auch gehabt. Und wie der Freund ihr anvertraut hat, dass er vielleicht doch weglaufen will, weil es so furchtbar ist. Und es ist furchtbar. Wurde sie dazu verurteilt, den Freund zu erschießen selbst. Sie hatte die Wahl, entweder ihn zu erschießen oder sich erschlagen zu lassen. Sie hat ihn erschossen. Die Geschichten von den anderen 12 Mädchen dort waren mehr oder minder dieselben. Es hat keine einzige gegeben, die nicht mindestens 2 oder 3 Abtreibungen hinter sich hatte. Und alle von ihnen haben ein Vorschicksal gehabt, das schon nicht lustig war. Und dann durch den Dschungel zu gehen, als Mädchen, zu ziehen als Mädchen, mit Soldaten, denen man zu willen sein hat, und mit Soldaten, die keine Zeit darauf haben, darauf aufzupassen, ob ein Mädchen einmal im Monat schlecht ist oder nicht, die auch keine Zeit haben, Rücksicht zu nehmen, ob eine gebiert oder nicht, und die daher schauen, dass man so viel wie möglich abtreiben kann und das, wie gesagt, ohne Medikamente, weil Medikamente gibt es keine, das prägt ein Mädchen. Das waren die Geschichten meiner Marias aus Kolumbien. Wir haben dann lang mit der Regierung gestritten und haben eine Ausnahmeregelung bekommen, weil diese Mädchen gewusst haben, was es heißt, eine Krankenschwester sein zu dürfen. Und weil sie das Einzige machen wollte, was ihnen in ihrem Leben positiv erschienen hat, nämlich eine Krankenschwester. Der einzige Mensch, der mit ihnen überhaupt je geredet hat. Sie haben dann Krankenschwestern werden dürfen. Ich bin dann nach Ruanda gekommen und in den Kosovo, wo die Buben, die Kindersoldaten waren, mit den Köpfen von den abgeschlagenen Köpfen von den Feinden Fußball gespielt haben. Ich habe solche Buben dann bei mir am Jugendgericht in Wien gehabt. Die haben nicht gewusst, wieso wir sie strafen, wenn sie Raufereien in der Schule haben und sich gegenseitig das Nasenbein brechen, was doch überhaupt keine Angelegenheit ist. Da braucht man doch überhaupt nicht von Strafrecht reden, um Gottes Willen. Nicht? Es war sehr schwierig, ihnen zu verstehen zu geben, dass man mit Worten sich streitet und nicht mit den Fäusten und dass man zur Richterin nicht sagen kann, du bist eine Hure, weil du keinen Schleier tragst und dich kann man anspucken, wenn man sonst nämlich erst recht ins Gefängnis geht. Das waren alles sehr schwierige Dinge, die man ihnen beibringen musste. Aber es ist auch sehr schwierig, jemanden zu bestrafen, der gelernt hat, mit Köpfen Fußball zu spielen, nicht? Weil der nicht ganz genau versteht, wovon eigentlich die Rede ist, wenn man sich in der Schule prügelt. Ich bin dann, wie gesagt, nach Ruanda gekommen. Das war ganz kurz nach den Events, den sogenannten Evenements. Das erzähle ich Ihnen dann zum Schluss. Nachdem ich in Ruanda war und dort die Gefängnisse besichtigen musste, Gefängnisse, die für ca. 2000 Leute gebaut worden sind und in denen 20.000 waren, habe ich mir gedacht, ich habe eigentlich die Hölle gesehen. Es kann nicht mehr schlimmer werden. Dann bin ich in den Kosovo gekommen. Dort habe ich Angel Face kennengelernt. Angel Face war einer meiner Fälle. Ein 15-Jähriger, der angeklagt war, ein 15-jähriger Albaner, der angeklagt war, einen russischen Soldaten erschossen zu haben. Angel Face war 9 Jahre alt, wie die Soldaten zu ihm gekommen sind. Im Kosovo haben die Serben gegen die Albaner Krieg geführt und die Albaner gegen die Serben. Ich möchte über Rechtmäßigkeit von Kriegen nicht reden. Es ist sehr schwer für mich, darüber zu reden, denn ich habe immer mit denen zu tun, die besiegt sind oder die Sieger waren. Und die Taten, über die ich zu urteilen habe, sind immer die gleichen, die von den Siegern genauso wie die von den Besiegten. Das fällt mir also sehr schwer. Angel Face war ein fescher junger Mann, sonst hätte er nicht Angel Face geheißen, Engelsgesicht. Und er war 9, wie die Soldaten in sein Dorf gekommen sind. Und er hat das unheimlich spannend gefunden und die Soldaten haben ihn wahnsinnig süß gefunden. Und nachdem im Dorf sehr fad war, ist er mit den Soldaten mitgegangen und ist ihr Maskottchen geworden. Am Anfang hat er eine Stimme gehabt wie ein Engel und er hat auch ausgeschaut wie ein Engel. Am Anfang hat er das furchtbar lustig gefunden, wenn die Soldaten ihn gebeten haben, über die Frontlinien zu gehen und da Sachen auszuspionieren. Und er hat sich sehr geschickt dabei angestellt. Und hat immer noch nach einem Jahr eine wunderschöne Stimme gehabt und ein wunderschönes Gesicht. Dann hat er gelernt, dass Hühnerstehlen nicht ganz so lustig ist, weil man viele andere, viel wertvollere Dinge stehlen kann. Das hat er auch sehr geschickt gemacht. Und dann hat es ihm besonders gefallen, wenn die Soldaten die Häuser angezündet haben, die Menschen, die drinnen waren, verbrannt sind. Und weil sie so geschrien haben, das war spannender als jedes Kino. Und wenn die Frauen vergewaltigt sind, hat er zugeschaut, das hat er auch sehr spannend gefunden. Und wenn die Männer erschossen oder erschlagen worden sind, das hat er auch sehr spannend gefunden. Und er hat sich auch sehr tüchtig dabei angestellt und immer schön mitgemacht. Und er ist dann in sein Dorf zurückgebracht worden von den Soldaten. Und das Dorf hat ihn als großen Helden gefeiert. Damals war er 13. Er war der große Held im Dorf, der also mit der Pistole im Gürtel herumgegangen ist, die Kalaschnikow in der anderen Hand. Wenn er ins Geschäft gegangen ist, dann hat er sich mit der Kalaschnikow sein Essen geholt. Und irgendwann einmal ist es dann den Dorfbewohnern zu viel geworden und die haben seinen Eltern gesagt, dass das so nicht geht, weil er sie alle bedroht, aber er hatte immer noch ein wunderschönes Gesicht und eine Stimme wie ein Engel. Und die Soldaten waren immer noch davon überzeugt, dass er ihnen Glück bringt, weil er doch hier Maskottchen war. Dann hat er die Scheune von seinem Onkel angezündet und dann war der Ofen aus im Dorf. Und sie haben gesagt, du musst in die Stadt, wir können allen den Schaden, den du anrichtest, nicht bezahlen. Er hatte nämlich noch 6 jüngere Geschwister. Er ist dann in die Stadt gekommen, in die Hauptstadt, Pristina. Und dort hat er sich einer Bande angeschlossen, die Autos gestohlen haben. Dann hat er, weil er immer noch sehr hübsch war, ein bisschen weniger schön im Gesicht allerdings, und auch die Stimme war nicht mehr ganz so nett, weil er in den Stimmbruch gekommen ist. Aber er war immer noch sehr fesch und hat sich auch mit den Frauen sein Geld sehr leicht verdient, auch mit den Männern, wenn es drauf angekommen ist. Und dann ist er vor Gericht gestellt worden wegen Autodiebstahls und das hat er überhaupt nicht verstanden. Er ist doch ein Kriegsheld, er kann doch das machen. Ne? Der Richter hat gemeint, dass er das besser nicht mehr machen soll und hat ihn nach den Gesetzen des Landes ins Gefängnis gesteckt. Die Gefängniswärter waren ehemalige Soldaten und haben ihr Maskottchen sofort rausgelassen. Das ist so 2-3 Mal gegangen. Dann ist er eines Tages am Marktplatz gestanden und hat einen UNO-Soldaten gesehen, einen Russen. Die Russen haben am Kosovo-Einsatz teilgenommen. Und die Russen sprechen so wie die Serben. Nicht ganz so, aber ziemlich ähnlich, nicht? Und er hat ihn angesprochen und hat ihn um eine Zigarette gebeten und der Russe hat ihm eine Zigarette gegeben. Und während er sich umgedreht hat, hat der Bub die Kalaschnikow von dem Russen genommen und ihn damit erschossen. Keiner der umstehenden Albaner hat ihn daran gehindert. Keiner der umstehenden Albaner hat dem Russen geholfen. Keiner hat einen Arzt geholt. Und er ist triumphierend mit dem Fuß am Körper des Russen gestanden, die Kalaschnikow in der Hand, der große Held. Das ist mein Fall gewesen. Als internationale Richterin habe ich immer die Fälle bekommen, die zwischen Albanern und Serben auszufechten waren, in dem Fall Albanern und Russen. Und er ist also sehr selbstbewusst dahergekommen und hat gesagt, was ich eigentlich von ihm will. Er sei doch ein Kriegsheld. Und ich gesagt, nein, du bist kein Kriegsheld, du bist ein Mörder. Das ist ein Unterschied. Er hat es nicht verstanden. Ich habe 4 Monate gebraucht. 4 Monate. Bis er verstanden hat, dass er kein Kriegsheld ist, sondern ein Mörder. 4 Monate. Und es hat dann noch weitere 6 Monate gebraucht, bis ich ihn dazu gebracht habe, dass er den Eltern dieses Soldaten, der 20 Jahre alt war, nach Russland einen Brief geschrieben hat und sich entschuldigt hat und gesagt hat, wie leid es ihm tut. Das waren insgesamt 10 Monate. 10 Monate intensive Arbeit mit einem Bumm, einem. Wir haben 340.000 Kindersoldaten, ungefähr. Ich bin dann nach Ruanda gekommen, wie gesagt, und von Ruanda dann in den Sudan. Im Süden von des Sudans haben sie sehr viele Kindersoldaten. Und das Problem mit den Kindersoldaten ist, dass wenn sie, sei es von den Milizen, sei es von den Rebellen, sei es vom Heer, das ist ganz egal, aus den Dörfern herausgeholt werden, meistens entführt, aber nicht immer, dann müssen sie am Anfang etwas tun, dass ein Tabu bricht in ihrem Dorf. Das müssen sie deswegen tun, damit sie nicht, auch wenn sie es könnten, nicht mehr zurückgehen können in das Dorf, denn nach dem Tabubruch nimmt sie keiner mehr. Meistens besteht es darin, entweder den Vater umzubringen, was also ganz was Böses ist, oder den älteren Bruder umzubringen, was mindestens genauso böse ist, die Mutter zu Gewalt vergewaltigen oder die Schwester zu vergewaltigen. Das sind Dinge, die eine afrikanische Gesellschaft nicht erlaubt. Das sind, wie gesagt, Tabubrüche. Das ist immer die Einleitung. Die meisten Kinder, Buben, werden dazu gezwungen mit vorgehaltenem Gewehr. Sie machen das nicht freiwillig. In dem Moment, in dem sie dann bei ihrer, unter Anführungszeichen, Truppe sind, werden sie unter Drogen gesetzt und sie wachen aus diesem Drogenrausch nicht mehr auf. In Sierra Leone, wo ich viele Jahre verbracht habe, mit dem Verfahren gegen die Warlords, weil wir haben in Sierra Leone, ich habe Ihnen einen Bericht mitgebracht, so schauen wir aus, wenn wir arbeiten, Sie so rumgehen lassen wollen. Wir haben in Sierra Leone diejenigen, nicht die Soldaten eingesperrt, sondern die Commander. 9 Stück. Einer von ihnen, den wir jetzt noch haben, die anderen haben wir abgeurteilt, ist Charles Taylor. Charles Taylor sitzt zurzeit in Den Haag im Gefängnis. Die erste Instanz hat das Verfahren abgeschlossen und ich nehme an, wir in der zweiten Instanz werden den Akt am Ende dieses Jahres am Tisch haben. In Sierra Leone haben die Kindersoldaten die Haut hier aufgeschnitten bekommen, die Buben, nicht die Mädchen. Die Buben. Und hier, der Lappen wurde heruntergenommen in der Früh und da wurde Rauschgift und Suchtgift, vor allem Suchtgift, eingeflößt, jeden Tag. Die Kinder sind aus ihrem Rausch niemals aufgewacht. Sie haben auch Heroin bekommen, sie haben auch Kriegeri bekommen, das ist eine besonders nette Mischung, aus lokalen Dingen versetzt, mit Opium und selbstverständlich sehr viel Alkohol. Kindersoldaten tun alles das, was erwachsene Soldaten selbst in ihren fürchterlichsten Situationen nicht tun würden. Sie tun so unvorstellbare Dinge. Wir haben pro Verfahren 25.000 Zeiten davon. Wir haben in Sierra Leone eine Bevölkerung von 4 Millionen Leuten ungefähr. Davon sind ungefähr 80-85% Analphabeten, bei den Frauen ist der Prozentsatz höher. Fast alle Frauen sind beschnitten. Fast alle Frauen sind, ich weiß nicht wie oft, von allen kriegstreibenden Bevölkerungsteilen vergewaltigt worden. Die jüngste war 4, die älteste 64. Es gibt nach dem Krieg, nach einem 11 Jahre dauernden Krieg, aller gegen alle, im wahrsten Sinne des Wortes, 4 Ärzte im Land für 4 Millionen Leute. Und Soldaten die Kindersoldatinnen, die wie immer die ärmsten von allen Kindersoldaten waren, haben keinen Zugang zu den Ärzten. Kindersoldatinnen sind zweifach benachteiligt. Die meisten von ihnen bekommen keine Waffe. Und das bedeutet, wenn es Abrüstungsverhandlungen gibt, haben sie keine Waffe vorzuzeigen und bekommen daher den Abrüstungsbonus nicht, den die Buben bekommen. Sie werden aber im Krieg verwendet, wie Soldaten auch, meistens allerdings ohne Waffe. Aber das ist auch nicht so wichtig, weil man braucht ja schließlich auch Leute oder Kinder vor allem, die über die verminten Flächen rennen, weil sie dann mit den Minen explodieren und Kinder sind viel billiger als Tiere und noch viel billiger als erwachsene Soldaten. Das heißt, auf diese Weise werden die Flächen geklärt und da kann man ruhig auch Mädchen verwenden, die eh keine Waffen haben. Ne? Auf den geklärten, über die geklärten Flächen gehen dann die erwachsenen Soldaten. Man braucht aber auch Soldaten, die Terror verbreiten, wirklichen Terror. Es hat in Liberia ein Lied gegeben. Er hat meinen Papa umgebracht, er hat meine Mama umgebracht und deswegen wähle ich ihn. In Sierra Leone war es nicht anders. Derjenige, der den größten Terror aufgeführt hat, hat Wahlen, wenn man sowas überhaupt Wahl nennen kann, gewonnen, beziehungsweise hat dann einfach einen Landstrich übernommen. Ich erzähle Ihnen ein paar von den harmloseren Sachen. Wenn Sie genug haben, sagen Sie mir es. Kindersoldaten machen all das, was ich Ihnen jetzt erzähle, erwachsene Soldaten selten. Und Kindersoldaten werden genau aus diesem Grund verwendet, weil sie in einem Dauerrausch sind, weil sie unheimlich billig sind, weil sie tun, was man ihnen sagt, weil sie, wie mir ein Warlord, mit dem ich zu tun hatte, gesagt hat, in unbeschränkter Menge vorhanden sind. Wenn Kindersoldaten sterben, ist das überhaupt kein Verlust, weil dann nimmt man sich halt die Nächsten. Es gibt ja furchtbar viele. Sie sind das Billigste, die billigste Waffe, die es überhaupt gibt. Viel billiger als jede andere Waffe. Kindersoldaten kommen in ein Dorf und lassen uns die Frauen auf Stellung nehmen in dem Dorf. Sie trennen die Schwangeren von den nicht schwangeren Frauen. Bei den schwangeren Frauen machen sie Wetten. Du kriegst einen Buben, du kriegst ein Mädchen, du kriegst vielleicht auch einen Buben und sie wetten untereinander. Dann schwitzen sie den Frauen die Bäuche auf und ziehen die Föten heraus, um zu sehen, wer gewonnen hat. Andere gehen in ein anderes Dorf und nehmen den Frauen, die dort sind, die Babys weg. Und die Babys spießen sie auf Spieße auf, vom After durch bis beim Mund heraus. Und wenn ein Spieß voll ist, nehmen sie den nächsten Spieß und die Spieße pflanzen sie dann am Eingang des Dorfes auf. Andere Kindersoldaten werden dazu gebracht, die im Dorf befindlichen Mädchen in einen Teppich zu rollen oder in eine Matte und den mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Das ist sehr lustig, weil die Leute schreien dann sehr und auch die Dorfbewohner naturgemäß, die dabei ja zuschauen müssen, das ist ja der Zweck der Sache, die schreien dann auch sehr und dann kann man herumtanzen und begeistert Lieder singen und so weiter. Das macht alles einen sehr, sehr tollen Eindruck. Das am wenigsten Grausame war, wenn man alle Männer in einem Dorf zusammengeführt hat, sie vor einen Block gebracht hat und gefragt hat, hast du lieber kurzärmelig oder langärmelig? Kurzärmelig heißt die Hand hier abschlagen, langärmelig heißt die Hand hier abschlagen. Das waren die Aufgaben der Kindersoldaten und das, wie gesagt, sind diejenigen, die ich Ihnen erzählen kann. Viele andere kann ich Ihnen nicht erzählen, weil sonst wird Ihnen schlecht. Mir ist schlecht geworden und mir wird nicht leicht schlecht. Das ist die Ausgangssituation. Was machen Sie jetzt nach dem Krieg? In einem Land zum Beispiel wie eben in Sierra Leone, wo Sie 4 Millionen Leute haben, 85% Analphabeten, eine Arbeitslosigkeit von 1 zu 10. Jeder Zehnte hat eine Arbeit, wenn überhaupt. Wo sie 10.000 Kindersoldaten haben, circa. Und wo sie 10.000 Opfer haben, denen die Kindersoldaten die Beine abgehackt haben oder die Hände oder die Nasen abgeschnitten oder die Ohren oder sonstiges angetan haben. Wie wollen sie das versöhnen? Ich bin für Anregungen jederzeit sehr aufnahmefähig. Was wir machen können am Gerichtshof, ist kleine Bücher schreiben in der Sprache der Leute. Das ist Kreo und Mende. Wo wir mit Bildern und ein paar kleinen Sätzen erklären, was der Gerichtshof macht und erklären, was Menschenrechte bedeuten. Sie werden, wenn Sie es durchblättern, sehen, ein Soldat liegt am Boden und ein anderer prügelt auf ihn ein, wie in einem Cartoon. Und drunter steht, nein, nein, wenn er am Boden liegt und entwaffnet ist, darfst du das nicht mehr tun. So versuchen wir das. Ich habe einen Soldaten gehabt, dem habe ich versucht zu erklären, dass Vergewaltigung ein Kriegsverbrechen ist. Denn der Gerichtshof von Sierra Leone hat 2 sehr wichtige Entscheidungen getroffen in diesem Zusammenhang. Erstens, dass das Verwenden von Kindersoldaten, auch von Kindersoldatinnen ohne Waffen, ein Kriegsverbrechen ist, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dementsprechend bestraft wird. Wir haben einigen der Warlords 52 Jahre Gefängnis gegeben dafür. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Welt und die erste Geschichte, die Sie in dieser Hinsicht hören können, Soldaten mit Frauen und Mädchen aufführen, haben sie in der Ilias, wenn sie sich überlegen, was Homer geschrieben hat und später dann die griechischen Dichter vor ungefähr, wenn ich mich richtig rechne, 2.500 Jahren, was mit der Königin Mutter Hekuba geschehen ist, was mit der Frau des Erben geschehen ist, was mit der Hohepriesterin geschehen ist, was mit der jüngsten Tochter geschehen ist und so weiter. Wenn Sie das alles lesen, da hat sich nichts davon geändert. 2.500 Jahre, keinerlei Änderung. Und das erste Mal in der Geschichte der Justiz haben wir ein Urteil gesprochen, in dem, wie gesagt, es verboten ist, Kinder als Soldaten zu verwenden, auch als Soldatinnen. Wir haben ein zweites Urteil gemacht, in dem wir geschrieben haben, dass auch Zwangsehen mit als Kriegsmittel verboten sind. Denn die Mädchen, die aus den Dörfern geraubt worden sind, haben also im Allgemeinen zwei Möglichkeiten gehabt. Wenn sie besonders hübsch waren, wurden sie vom Commander, dem jeweiligen, wie gesagt, egal welche Gruppe das war, sie haben alle dasselbe gemacht, einem der Soldaten als Ehefrau, sogenanntes Bushwife, gegeben. Die hat also dann für ihn wie einem Ehemann sorgen müssen, neben dem Krieg führen halt, nicht? Und ihm zur Verfügung stehen, seine Kinder während des Gehens von einem Platz am anderen auf die Welt bringen. Die sogenannten Kinder des Hasses. Kinder, die weder von der Familie der Mutter noch von der Familie des Vaters akzeptiert werden. Die Kinder des Hasses. Und nicht von einer Familie akzeptiert zu werden in Afrika, das bedeutet etwas. Denn sie haben niemanden anderen. Es gibt keine Pensionsversicherung oder Sozialversicherung oder Krankenschutz oder irgendwas. Sie haben nur ihre Familie. Und wenn sie auf die Welt kommen und gar niemanden haben, außer vielleicht noch ihre Mutter, aber sonst gar niemanden mehr, und ihre Mutter hat auch gar niemanden mehr, dann geht es ihnen ganz sicher nicht gut. Dann ist das so wie bei uns im Mittelalter, wenn sie vogelfrei gewesen wären. Ganz gleich. Meine Kindersoldaten kann ich nicht in die Familien zurückbringen oder ganz selten. Weil sie ja ein Tabu gebrochen haben, weil sie ja nicht mehr zurück können. Was bitte soll ich mit ihnen machen? Wir haben Abrüstungsprogramme und die werden auch von den Großmächten oder von den Donor-Countries gezahlt. Und die Abrüstungsprogramme funktionieren auch sehr gut. Aber jeder Kinderarzt oder Kinderpsychiater wird ihnen sagen, dass ein traumatisiertes Kind so lange braucht, bis es wieder in Ordnung ist, wie es Schrecken erlebt hat. Meine Kinder haben bis zu 11 Jahre Schrecken erlebt. Es gibt kein einziges Land auf der Welt, das das Geld zur Verfügung steht, damit wir irgendetwas mit diesen Kindern machen können, weil das bringt nichts. Das bringt weder Wählerstimmen, es kostet nur was. Und Verständnis in den Bevölkerungen gibt es auch nicht, weder in den afrikanischen noch sonst irgendwo. Ich habe jede Menge Kinder in Sierra Leone, die sich nichts zu Schulden kommen haben lassen, die nicht in die Schule gehen können, weil die Eltern kein Geld haben und die keinen Beruf haben. Und jetzt suche ich eine Schule oder einen Beruf für einen Massenmörder mit 14 Jahren. Glauben Sie, dass mir jemand das gibt? Eine Möglichkeit für dieses Kind? Es wird jeder sagen, und nicht nur in Afrika, sondern auch sonst wo. Ich meine, warum die? Muss man Verbrecher werden, damit man eine Möglichkeit kriegt, eine Arbeit zu finden? Meine Kinder, alle diese Kinder dort, meine Kinder, sind nicht meine Kinder, meine Kunden, sind alles drei. Sie sind Täter, ganz bestimmt und ganz massiv. Sie sind Opfer der Warlords, sie sind Opfer, weil sie selber in den meisten Fällen krank sind, psychisch und physisch. Sie können sich vorstellen, wenn Sie 11 Jahre lang durch den Dschungel gehen, ohne einen Arzt zu sehen und mit allen Krankheiten, wir haben alles in Sierra Leone, alles bis auf Ebola und noch was haben wir nicht, Denguefieber. Alles andere inklusive die Pest haben wir, haben alles. Giftige Tiere, giftige Spinnen, giftige Pflanzen, Schlangen, 5 verschiedene Arten Typhus, tödliche Malaria, sie sind in 3 Tagen tot. Wir können alles bieten. Die es überlebt haben, sind krank. Die haben nie einen Arzt gesehen, die haben nie einen Zahnarzt gesehen. So lächerlich, ne? Die haben nie irgendjemand gehabt, der ihnen die Ohren kontrolliert hat. Und so schauen sie auch aus. Nicht davon zu sprechen, dass wir in Afrika sagen, Blut schreit nach Blut. Und das bedeutet, dass die Kinder jede Nacht schreiend aufwachen, weil nämlich die Geister kommen, die Geister derer, die sie umgebracht haben und Revanche fordern. Versuchen Sie einmal, mit solchen Kindern zu arbeiten. Und überlegen Sie sich, wie lange Sie brauchen würden, um so ein Kind wieder in Ordnung zu bringen. Und was sagen Sie dann einem Politiker, der Ihnen sagt, um Gottes Willen, das ist doch rausgeschmissenes Geld, lass ihn doch verrecken, je schneller er verreckt, desto besser. Dann kostet er am wenigsten. Was machen Sie denn dann? Was soll ich machen? Ich habe ein paar von den Mädeln zusammengefasst. Ich war 7 Jahre in Sierra Leone. in diesem Gerichtshof. Ich war dort als Richterin, ich war dort als Präsidentin des Gerichtshofs, so die ganze Leiter durch, Vizepräsidentin, Interimspräsidentin, Präsidentin. Es ändert alles nichts an der Tatsache, dass man vielleicht verhindern kann, dass diejenigen, die das getan haben, die Kinder verwendet haben, dass die das nie wieder tun werden. Das kann man verhindern. Aber was man nicht verhindern kann, ist, dass die Nächsten schon in ihren Schuhen warten. Das kann man nicht verhindern. Und deswegen ist alles, was man tut, so vollkommen sinnlos. Vollkommen sinnlos. Und trotzdem muss man es tun. Ne? Wie gesagt, das Schlimmste von allen, das schlimmste Schicksal von allen haben die Mädchen. Denn die Mädchen sind im Unterleib zerrissen. Es wird sie niemand mehr heiraten. Wenn sie nicht geheiratet werden, müssen sie zu ihrer Familie zurück. Ihre Familie nimmt sie nicht, auf gar keinen Fall. Und viele von ihnen haben Kinder. Wie gesagt, die Kinder des Hasses, die nimmt ihre Familie auch nicht. Und die Familie vom Vater, wenn sie überhaupt wissen, wo der Vater ist, wissen sie auch, nimmt sie auch nicht. Das heißt, die Mutter steht mit den Kindern da. Mutter ist gut, nicht? Wir stellen uns eine Mutter vor. Meine Mütter sind 14, 15, 16. Mit zwei, drei Kindern. Was sie tun können, ist Prostitution und sonst überhaupt nichts. Und wenn sie mit Prostitution genug Geld verdienen, was sie meistens nicht tun, dann können sie unter Umständen dieses Geld in ihr Dorf schicken und dann unter Umständen wird die Großmutter sich um eines der Kinder kümmern. Vielleicht. Wir haben eine schöne Tradition in Sierra Leone. Das ist ein altes Kleid, ein alter Trick, wie man näht. Und die Frauenmänner werden das nicht wissen, aber Frauen werden sofort sehen, dass das eine entsetzlich schwere Arbeit ist, das zu machen. Es gibt auch nicht mehr viele Leute, die das können. Das ist eine der alten Trachten aus Sierra Leone, die mir meine Mädchen genäht haben. Wir haben 6 Monate lang lesen und schreiben gelernt. Ich habe 18 Nähmädchen. Das ist nichts. Das ist halt mehr als null, aber das ist auch schon alles. Die haben zuerst ein bisschen lesen und schreiben gelernt, dann ein bisschen Englisch. Englisch ist die Landessprache, die offizielle Landessprache, aber sie können sie nicht. Sie können daher auch nicht einkaufen gehen, sie können daher auch nicht Maß nehmen irgendwo, weil sie nicht lesen und schreiben können. Wir haben es ein bisschen gelernt. Und dann habe ich einen Schneider gefunden, der das noch kann. Und der hat meinen Mädchen das Nähen beigebracht. Sie haben Kindersachen gemacht. Aus den Resten. Sie haben aus den Resten Taschen gemacht. Sie haben sogar in der alten Tradition wieder Schuhe bestickt. Das sind alles Dinge, die man früher im Land gemacht hat, die in dem Krieg, nach dem Krieg verloren gegangen sind. Denn nach dem Krieg gibt es einen sehr starken Einfluss und eine sehr starke Einfuhr von China. Und China verkauft seine Stoffe. Und ist nicht daran interessiert, irgendeine Konkurrenz zu haben. Abgesehen davon, dass man mit den chinesischen Stoffen, die ihnen dort verkauft werden, wahrscheinlich solche Sachen gar nicht machen kann. Aber ich will mich nicht in die Nesseln setzen. Meine Mädchen haben es zustande gebracht, sich selber ernähren zu können und sich ihre Kinder auch. Ich habe einen Kurs mit ihnen gemacht, einen Nähkurs, also nicht ich, sondern der Lehrer hat einen Nähkurs mit ihnen gemacht. Und nachher habe ich ihnen die Nähmaschine gegeben, die wir mit Spenden finanziert haben. Alle meine Freundinnen aus Österreich, die Frauen aus dem Justizministerium und die Frauen aus dem Außenministerium haben mir etwas gespendet. Auch die Frauen vom Gerichtshof haben mir etwas gespendet und so haben wir die Maschinen gekauft. Kein einziger Mann aus Sierra Leone hat mir etwas gespendet. Niemals. Sie haben mich nur gefragt, ob ich nicht deppert bin. Sie haben nach 6 Monaten das Zertifikat bekommen, haben das sich aufgehoben und haben mich gebeten, dass ich bitte einen Zettel schreiben soll, dass die Maschinen mir gehören. Und ich habe gesagt, sie gehören aber nicht mir, sie gehören euch. Und ich habe gesagt, nein, du musst schreiben, dass sie dir gehören, weil sonst nehmen uns die Männer die Maschinen weg, verkaufen sie und versaufen das Geld. Und dann haben wir wieder nichts. Also habe ich ein schönes Papier geschrieben, hat diese Maschine draufgepickt, ist das Eigentum des Spezialgerichtshofs von Sierra Leone, was nicht stimmt. Aber manchmal muss man sich ein bisschen helfen. Und dann haben wir, nachdem ich sie alle 18 durchgehabt habe mit dem Training, wir haben immer 6 auf einmal gemacht, habe ich dann gesagt, so, und jetzt seid ihr soweit, jetzt können sie selber weiter tun. War nicht zu machen. Sie haben sich viel zu sehr gefürchtet. Und dann haben wir ein kleines Zimmer gemietet, das ist vielleicht so groß wie der Raum von hier bis hierher, ja, also bis zum Pfeiler. Und den haben wir schön weiß angestrichen und da sitzen die Mädchen jetzt und machen die Sachen. Und wenn sie sich kaufen wollen, dann tun sie das bitte. Und wir haben das Haus genannt Enterprise Ayodele. Ayodele war die Geschichte von einem der Mädchen. Nicht einem der Mädchen, die nähen, sondern einem der Mädchen, mit denen wir zu tun hatten. Ayodele ist zu uns gekommen, gebracht von ihrem Vater als Zeugin in einem Verfahren gegen einen der Warlords. Der Nachbarbub, sie hat doch ausgesagt, der Nachbarbub hat ihr beide Hände abgeschlagen. Er ist von den Soldaten, in dem Fall den Milizen, dazu gezwungen worden, hat es auch getan. Sie war damals 12, nein, 8. Damals war sie noch 8. Die hat beide Hände hier abgeschlagen. Der Vater hat uns das Mädchen gebracht und hat gesagt, ihr könnt sie behalten. Ich brauche sie nicht. Ich kann sie nicht verheiraten. Ich kann sie nicht in die Ehe verkaufen. Ein Mädchen verkauft man nämlich in die Ehe und daher ist man sehr froh, wenn man Töchter hat. Nicht viele Afrikaner sind froh, wenn sie Töchter haben, aber die sind froh, weil sie können sie in die Ehe verkaufen und wenn sie sie in die Ehe verkaufen können, können sie sich mit dem Geld eine neue Frau kaufen. Viele von ihnen haben 12, 13, 14 Frauen. Und Ayodele hat er nicht verkaufen können. Klar, ne? Also ich kann sie doch nicht verkaufen. Kein Mann kauft mir die ab.
Kann nicht, ne?
Arbeiten. Die kann ja nicht arbeiten für mich. Wozu bräuchte meine Frau sonst? Ne? Ja, und wir sollen sie haben. Ich habe gesagt, wir können sie, was sollen wir? Sie können das nicht, was sollen wir mit ihr machen? Hat er gesagt, also ich gebe nichts mehr zu essen, weil das rentiert sich nicht, das ist keine Investition, der Vater. Wir haben dann mit NGOs gesprochen, weil der Gerichtshof kann das nicht tun und NGOs haben sich darum gekümmert und es hat auch am Anfang, bis noch ein bisschen Geld dafür gegeben hat, Versuche gegeben, so wie in Südafrika eine Versöhnung zwischen den verschiedenen Fraktionen herbeizuführen, eine Versöhnung auch zwischen Tätern und Opfern. Nur wenn sie 4 Millionen haben und von den 4 Millionen sind drei Viertel Millionen Opfer und der Rest ist Täter oder es sind die Hälfte Opfer und die Hälfte Täter, können Sie sich vorstellen, wenn Sie sich ungefähr vorstellen, dass eine Mediation zwischen Opfer und Täter, eine gute, die auch wirklich wirkt, circa 3 bis 4 Monate dauert. Können Sie sich vorstellen, wie lange Sie brauchen für 4 Millionen? Und wer das zahlen würde? In dem Fall haben wir die Familie und das Dorf von dem Burschen gefunden. Der war damals, wie er die Hände abgehackt hat, auch 8. Aber er hat sich noch erinnert, wo sein Dorf war. Wir haben das Dorf gefunden und wir haben die Familie gefunden. Wir haben die Familie gefragt, ob sie den Buben zurücknehmen würde. Und die Familie daneben, ob sie das Mädchen zurücknehmen würde. Also der Vater, wie gesagt, von dem Mädchen hat gesagt, der nimmt sie auf keinen Fall zurück. Die Familie von dem Buben hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Weil wenn sie ihn zurücknehmen würden, würden die ganze Familie aus dem Dorf ausgestoßen werden. Das geht nicht, das können sie nicht tun. Daraufhin haben wir mit dem Dorfältesten verhandelt und haben gefragt, ob er vielleicht wüsste, was man tun kann. Und er hat mit seinen Leuten gesprochen und hat gesagt, naja, das Einfachste und Vernünftigste wäre, wir würden ihn umbringen, nicht? Aber nein, wir können ihn in die Stadt schicken, dort soll er arbeiten gehen, nicht? Daraufhin haben die Leute gesagt, nein, nein, das können wir nicht, weil der weiß ja, wo unsere Sachen sind und er bringt uns dann die Gangster her, weil jemand anderer außer dem organisierten Verbrechen gibt ihm ja keine Arbeit. Was stimmt? Daraufhin haben gesagt, also gut, wir können ihn nicht mehr gehen lassen. Ja. Und machen können wir mit ihm auch nichts, also müssen wir ihn umbringen. Und daraufhin hat der Dorfälteste gesagt, das würden wir ja auch gerne tun, aber die Internationalen sind da, das können wir nicht. Weil die da sind, können wir das nicht tun. Wenn die nicht da wären, würden wir es ja eh tun, aber so geht's nicht. Und nach vielem Hin und Her hat der Bob gesagt, aber ich habe die Lösung, ich werde sie heiraten. Und allen ist ein Stein vom Herzen gefallen. Er wird ein Versöhnungsritual machen, das ist ein ganz bestimmtes Ritual, das man machen will, und dann wird er sie heiraten. Und ich habe gesagt, das ist ja ein Wahnsinn. Ich meine, das Mädel soll jemanden heiraten und mit ihm Tag und Nacht zusammenleben, der die Hände abgeschnitten hat. Und dann sagt sie alle. Dann ist das Mädel zu mir gekommen und sie heißt Ayodele, so wie meine Fabrik, meine Kleine. Ayodele, das heißt Freude kommt nach Hause. Skrio, Freude kommt nach Hause. Der Ayodele hat zu mir gesagt, Madame, du brauchst dich nicht aufregen. Ob er mich totschlägt oder mein Vater, auf das kommt es doch nicht an. Mir zu Ehren heißt mein kleines Unternehmen Ayodele. Ich habe noch 50 bis 100 solche Geschichten, wenn Sie wollen. Haben Sie Fragen? Moment, das Mikro, bitte.
Wer sind im Hintergrund diese Betreiber in einem Land wie zum Beispiel Sierra Leone? Und welche Vorteile ziehen die aus solchen Kriegen?
Aus dem Krieg?
Es sind ja
regionale. Haben Sie den Film gesehen, Blutdiamanten?
Den habe ich nicht gesehen.
DiCaprio und Company. Das war einer meiner Akten. Nur die Liebesgeschichte, die vorgekommen ist in dem Film, hat nicht gestimmt. Der Rest schon. Sierra Leone hat Diamanten. Und es gibt sehr viele Interessenten für diese Diamanten. Und das Blöde in dem Land, also blöd, die Situation in dem Land ist, dass das Land wie alle afrikanischen Länder, auch wenn man es nicht sagen darf, in Stämme eingeteilt ist. Ja? Und einer dieser Stämme lebt dort, wo die Diamanten sind. Und die anderen Stämme leben dort aber nicht. Und wenn jetzt also die Führer dieses Stammes die Diamanten an irgendjemanden verschachern oder die Schürfrechte an jemanden verschachern, ja, dann kriegen die anderen davon nichts. Nachdem aber die Kolonialmächte in ihrer großen Weisheit immer in Afrika Länder zusammengeschlossen haben zu Nationalstaaten oder Stämme zusammengeschlossen haben in Nationalstaaten, von denen sie ganz sicher waren, dass sich die nicht vertragen, weil sich die noch nie vertragen haben, hat sich herausgestellt, dass das so nicht funktioniert, wenn eine Gruppe das Geld von den Diamanten hat und die andere Gruppe nicht. Und so haben sich die einen mit den einen und die anderen mit den anderen verbündet. Und Nachbarstaaten gibt es auch, die ein sehr großes Interesse hatten. Ich kann Ihnen keine Namen nennen. Wir haben noch ein Verfahren nicht abgeschlossen. Ich kann dazu nichts sagen. Aber die Diamanten waren der Grund, warum es Krieg geführt wurde, warum Krieg geführt wurde in Sierra Leone.
Was haben jetzt die Chinesen? Und die Chinesen machen ja in Afrika ganz große Claims, was ja. Rohstoffe anbelangt.
Ja.
Was
brauchen
bewirken sie. Die jetzt so in den nächsten 15 Jahren in einem Land wie zum Beispiel Sierra Leone?
Ich würde Ihnen das gerne sagen, aber dann müsste ich das abdrehen. Sonst sage ich es nicht. Ich habe nämlich keine Lust, umgebracht zu werden.
Sie haben uns jetzt sehr eindrucksvoll die Strecken vor Augen geführt, aber ich erwarte von Ihnen als Humorrichterin auch, dass Sie uns die Lösungen erzählen. Was passiert denn auf internationaler Ebene, um das Problem zu lösen?
Also von den Gerichtshöfen selber können Sie nur Urteile erwarten, logischerweise. Unsere Aufgabe ist es, Recht zu sprechen. Das ist gar nicht einfach, kann ich Ihnen sagen. Aber wir bemühen uns so gut wir können. Und das ist nicht nur das Gerichtshof von Sierra Leone, das ist das Jugoslawien-Tribunal, das ist das Ruanda-Tribunal, das ist das Kambodscha-Tribunal. Das ist jetzt auch, das wird auch sein, das Libanon-Tribunal, sagen wir es vorsichtig so. Man bemüht sich, Recht zu sprechen, nicht deswegen, weil, wie das oft heißt, weil man einen Kriminaltourismus machen will oder weil man versuchen will, irgendwem irgendwas aufzuzwingen. Das Problem ist das, wenn man nicht sagt, wer Opfer und wer Täter ist, habe ich überhaupt keine Grundlage für einen, auch den geringsten Versöhnungsversuch, weil ich die Opfer nicht anerkenne. Dazu braucht man Richter. Wie ich nach Sierra Leone gekommen bin, hat man zu mir gesagt, gib uns euer Geld und hau wieder ab, wir brauchen dich nicht. Ne? Habe ich gesagt, gut, ihr braucht es mich nicht. Gut, ich hau ab. Wer wird sagen, wer Täter und Opfer ist? Ach so. Und wer wird sagen, wie viel ein Opfer kriegt? Ach so. Das sind also die wesentlichen Aufgaben, die man als Richter machen kann. Mehr kann man nicht tun. Man kann also, wenn man jemanden für schuldig, als schuldig seine Schuld nachweisen kann, sagen wir so, dann kann man ihn aus dem Verkehr ziehen. Aber wie gesagt, mehr kann man nicht tun. Jetzt gibt es aber im Vorfeld im Allgemeinen die sogenannten Disarmament-Programme. Disarmament-Programme sind die ersten Programme, die stattfinden, die meistens die UNO macht. In Afrika meistens die Soldaten der Afrikanischen Union, die der UNO zur Verfügung gestellt werden, in anderen Ländern andere Bataillone. Diese Bataillone sollen den Leuten die Waffen wegnehmen. Das geschieht meistens auch mit dem großen Problem, das ich Ihnen gesagt habe, für die Kindersoldatinnen. Nicht? Nur nachher wird es schwierig. Dann haben wir also, wir haben eine Deadline für die Entwaffnung von 4 Monaten. Das kann man einhalten, das kann man vielleicht auch ein bisschen überschreiten, aber das kann man ziemlich einhalten. Dann haben wir ein Programm als Hilfe für die Soldaten, die oder für die gefangenen Soldaten oder für die gefangenen Rebellen. Wie gesagt, ich sage immer Soldaten, es ist aber alles damit gemeint, alles, was also sich am Krieg beteiligt hat und Waffen hat, hatte. Und die kriegen eine Art Starthilfe. In vielen Fällen, nicht in allen. In manchen Fällen haben sie Taxis bekommen. Alte Autos, die sie also als Taxi gekennzeichnet haben und mit denen sie also ihren Lebensunterhalt verdienen können. Das können nur die Erwachsenen erstens und nicht die Jugendlichen und zweitens haben die alle nicht fahren gelernt. Was sie gelernt haben, war in ihrem Fall also mit Panzern zu fahren. Nicht? Sie können sich vorstellen, wie es in der Hauptstadt von Sierra Leone manchmal zugeht mit diesen Taxlern. Andere kriegen etwas wie zum Beispiel, meine Kindersoldaten haben bekommen ein Kit, so einen Koffer mit Werkzeugen. Und eine 3-Tages-Ausbildung zum Elektriker. Können Sie sich vorstellen, wie das funktioniert? Ja, oder zum Tischler. Oder zu irgendwas. 3 Tage, manche eine Woche. Und keinerlei psychologische Betreuung. Können Sie sich vorstellen, dass das funktioniert? Ich wüsste niemanden in Sierra Leone, der einen Kindersoldaten mit 18 Jahren mit einem Handkoffer in der Hand seine Sachen reparieren lässt. Die lassen ganz bestimmt niemanden in ihr Haus. So jemanden sicher nicht. Und eine weitere Betreuung gibt es nicht und Geld dafür gibt es auch nicht. Bitte, das ist meine Antwort.
Ich habe 2 Fragen. Das eine betrifft die große Zahl der Kindersoldaten. Wie geht der Weg, dass solche vor Gericht landen? Wie kommt es überhaupt zustande und welche landen vor Gericht? Und die 2. Frage, die Kindersoldaten, die so lang unter Drogen gestanden sind, wenn jetzt die Drogen nicht mehr da sind, wie wirkt sich das aus?
2. Frage beantwortet, es wirkt sich verheerend aus. 1. Frage beantwortet, Kindersoldaten haben wir durchgesetzt international. Im internationalen Feld kommen nicht vor Gericht, nicht als Angeklagte. Es gibt nur einen einzigen internationalen Gerichtshof, der Leute unter 18 Jahren beurteilen darf, und das ist der Gerichtshof von Sierra Leone. Alle anderen internationalen Gerichtshöfe haben nicht das Recht, Leute unter 18 Jahren, also die von der Kinderkonvention geschützten Leute, vor Gericht zu stellen, sondern man kann, wenn sie vor Gericht kommen, dann kommen sie als Zeugen vor Gericht. Und das ist das nächste Problem. Nicht? Sie sind einerseits Täter, sie sind andererseits Opfer und drittens sind sie Zeugen. Jeder, ich weiß nicht, ob wir juristische Zuhörer haben, aber alle, die juristische Zuhörer sind, wissen, dass der Schutz eines Zeugen, der legale Schutz eines Zeugen, von dem eines Täters und von dem eines Opfers abweicht. Was sind jetzt meine 16-Jährigen? Sind die... Habe ich die zu schützen als Täter? Habe ich die zu schützen als Opfer? Oder habe ich die zu schützen als Zeugen? Das ist ein legales Problem, nicht? Aber wir haben uns strikt geweigert, Kinder vor, also ehemalige Kindersoldaten vor das Gericht als Angeklagten zu bringen, aus zwei ausschließlich juristischen Gründen. Ich habe eine Kriegsdauer von 11 Jahren. Es gibt in Sierra Leone keine Geburtsurkunden. Ich habe keine Ahnung, wie alt das Kind ist, das vor mir steht. Ich kann es ungefähr grob schätzen, 3 Jahre auf und ab. Und ich weiß daher mit Sicherheit nicht, wann in diesen 11 Jahren Krieg dieses Kind 14 und damit strafmündig geworden ist. Ja? Und ich weiß auch nicht, was das Kind vor seinem 14. Geburtstag und nach seinem 14. Geburtstag getan hat. Und wenn es nach seinem 14. Geburtstag Horrorgeschichten aufgeführt hat, und das hat es ganz sicher, dann weiß ich nicht, wann es unter Drogen so stark war, dass es unzurechnungsfähig war, wann es hätte unter Umständen doch davonlaufen können. Alles das weiß ich nicht. Ich bin gehalten, jemanden zu verurteilen, wenn ich seine Schuld nachweisen kann. Ich kann nicht einmal die Grundlagen nachweisen. Ich bin ja kein Schlechter, ich bin ein Richter. Ich war Jugendrichterin und wenn Sie einmal Jugendrichter waren in Ihrem Leben, dann bleiben Sie Ihr ganzes Leben ganz wurscht, wo Sie enden. Es ist ein ganz bestimmtes Verhältnis, das man hat und auch ein ganz bestimmtes Training, das man bekommt. Österreich ist eines der Länder auf der ganzen Welt, das seine Richter am allerbesten trainiert. Alle Richter. Und die Jugendrichter ganz speziell.
Wie kommt man an seinem internationalen Richterjob? Also
ich habe ein paar Spezialitäten in meinem Werdegang und deswegen hat mich die UNO eingefordert. Und deswegen bin ich. Ich bin zuerst 5 Jahre abgeordnet worden zur UNO Wien als Regierungsberater für verschiedene Länder in Sachen Jugendrecht, in Sachen Scharia und dann für Kriegsverbrechen. Dann haben sie mich in den Kosovo geschickt, an den obersten Gerichtshof im Kosovo für die Schwerverbrechen und dann nach Sierra Leone.
Ja, reicht da ein Näheverhältnis raus zu, Sie sagen immer meine Kinder oder meine Mädels. Wie geht es Ihnen einfach mit dem Job an sich? Wie verarbeitet man sowas? Wie geht man mit dieser Grausamkeit, mit diesem täglichen Wahnsinn um, im wahrsten Sinne des Wortes?
Das kann man nicht verarbeiten. Und man kann sich auch nicht dran gewöhnen. Das geht nicht.
Sie sind immer noch im Einsatz.
Ja, und ich habe so eine irrsinnige Wut, wenn mir einer von meinen Angeklagten daherkommt und mir sagt, schuldig oder nicht, das brauche ich Ihnen überhaupt nicht beantworten. Sie können mir sowieso nichts nachweisen. Dann sage ich immer, wait and see. Und ich bin jetzt, weiß ich, 35 oder noch länger Jahre Richterin und ich war immer Strafrichterin. Ich habe ganz bestimmt jede Menge wirklich schwierige Leute gehabt und jede Menge ganz schiecher auch. Aber das Schlimmste vor allem ist, wenn dann jemand vor einem steht, der sich über einen lustig macht und von dem man weiß, das Lustigmachen ist nicht das Problem. Gerne, geschenkt. Aber von dem man weiß, wie viel er angerichtet hat, und wie viele leiden ihr ganzes restliches Leben. Alle meine Mädels werden nie, nie ein vernünftiges Leben führen können. Mit einer gesprengten Blase, mit einer gesprengten Gebärmutter, wie wollen sie das machen? Sie können nicht einmal ihren Urin halten, sie stinken. Wie wollen sie denn das machen? Ja? Und dann steht der da und sagt, und dann kriege ich einen Zorn. Das ist das Einzige, was mir hilft. Leider.
Bitte, was ist denn die Ursache dieser zu verabscheuenden kriegerischen Ereignisse? Wie viele Stämme gibt es zum Beispiel in Sierra Leone? Und was haben die reichen Stämme an Bodenschätzen oder anderen Gütern, was die ärmeren Stämme nicht haben?
In Sierra Leone gibt es, soweit ich mich erinnern kann, 23 verschiedene Stämme und 25 verschiedene Sprachen mindestens. Die Hälfte der Bevölkerung ist muslimisch, die andere Hälfte ist christlich und die meisten sind in Wirklichkeit Animisten. Ein Stamm lebt auf dem Gebiet, in dem es die Diamanten gibt. Ein anderer Stamm lebt auf einem Gebiet, in dem es Rutil gibt. Rutil ist noch viel kostbarer als Diamanten und die Amerikaner wollen das unbedingt haben, weil sie das für ihre Weltraumforschung brauchen. Das ist ein ganz bestimmtes, ich bin ein Trottel, ich verstehe von Physik überhaupt nichts und auch nichts von Rutil.
Seltene Erde.
Ich weiß nur, was man, bitte?
Seltene Erde.
Seltenes Metall, soweit ich weiß. Ja. Und das ist der Grund. Es sind immer wirtschaftliche Gründe. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Ruanda, war der wirtschaftliche Grund, dass sie zwei Bevölkerungsgruppen haben, wobei die einen Ackerbauern sind und die anderen Viehzüchter. Und sie haben aber nur ein Land, auf dem die Ackerbauer was bauen und die Viehzüchter drüber trampeln. Einer von beiden kann es nur haben.
Und die Verwaltung ist nicht in der Lage, da ein, also das Einkommen, was halt die reichen Stämme erwirtschaften, halbwegs umzuverteilen, sodass die Ärmeren
davon leben können. Es gibt nicht einmal sowas wie Steuern. Wenn Sie einem reichen Clanfürsten sagen, dass er Steuern zahlen muss, dann wird er sie anschauen. Und wenn er gut gelaunt ist, wird er lachen. Und wenn er nicht gut gelaunt ist, sind sie tot.
Also es mangelt praktisch an einer,
es gibt keine
primitiven Verwaltung.
Ja. Es gibt Verwaltungen, Ruanda hat jetzt zum Beispiel mit amerikanischer Hilfe eine Verwaltung gemacht. Andere Länder haben ebenfalls, es gibt auch afrikanische Länder, wie zum Beispiel Namibia, wo die Verwaltung sehr gut funktioniert. Namibia hat außer ein paar hartschatten halben Edelsteinen eigentlich gar nichts, Gott sei Dank. Die haben ein Glück, da gibt es keine großen Bodenschätze, die jemand haben will. Botswana ähnlich, hat ein halbwegs funktionierendes System, das gibt schon auch. Aber in Ländern wie zum Beispiel eben Ruanda hat es das nicht gegeben. Dort hat es die Kolonialmacht gegeben, die dann mit ihrem Wissen weggegangen ist. Und die noch dazu zwei Stämme, die, wie gesagt, sich überhaupt nie vertragen haben, zusammengeschweißt hat in Ruanda und in Burundi daneben. Wir haben Hutus und Tutsis in beiden Ländern. Aber wir haben sie in beiden Ländern und wir haben nicht in einem Land die Hutus und im anderen die Tutsis, was vielleicht eine Lösung gewesen wäre. Ne? Nein, haben wir nicht. Ist aber auch ganz wichtig, weil dann gibt es immer Krieg und man kann seine Waffen immer verkaufen.
Ich muss einfach nur fragen, wie kann ich mir ein Leben von Ihnen in Sierra Leone vorstellen? Wie frei bewege ich mich oder nicht? Schlafen Sie mit einer Pistole unter dem Kopfkissen?
Na, ich nicht, aber mit den Bodyguards vor der Tür. Aber Afrika war nicht, das war nicht wirklich schlimm, Afrika. Die Leute in Sierra Leone, die haben ja, wie ich hingekommen bin, haben sie, ich kam aus dem Kosovo. Im Kosovo habe ich 6 Bodyguards gehabt und ein Panzerauto. Und sie haben zweimal versucht, mich zu erschießen. Und ich habe einmal ein ganz, ganz, ganz schwerwiegendes Verfahren eröffnen müssen mit ganz, 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 ganz hochgestellten Leuten. Da habe ich einen Anruf bekommen davor, wo mir die Leute gesagt haben, und wenn du ihn rauslässt, dann bringen wir dich um. Und 10 Minuten später den gegenseitigen. Und wenn du ihn nicht rauslässt, bringen wir dich um. Und nachdem das ein so großes Verfahren war, wie ich hineingekommen bin, der ganze Raum voller Presse. Gott sei Dank. Mixi, Presse, Fernsehen, Radio, alle waren sie da, national und international. Und ich war Vorsitzender Richter dieses Verfahren und habe gesagt, ich bin jetzt zweimal angerufen worden. Nachdem ich sowieso sterbe, kann ich machen, was ich glaube, das richtig ist. Und das war mein Schutz, weil alle gewusst haben, ich werde jetzt ermordet werden. Nicht? Und daher fällt es dann zurück auf jemanden. Und das war der einzige Schutz, der einzige wirkliche Schutz, den ich habe. Wie gesagt, ich habe 6 Bodyguards gehabt, das waren solche Apparate. Ja? Aber niemand kann sich vor einem Sniper irgendwo schützen. Und schon gar nicht, wenn die UNO so intelligent ist, einen in ein Panzerauto zu setzen, davor ein Blaulichtauto, dahinter auch eine, sodass bestimmt jeder in dem Land genau weiß, wo sie jetzt sind. Das war nicht so in Afrika. In Afrika haben sie mir fürchterliche Geschichten erzählt und wie ich gekommen bin, habe ich ein Volk gefunden, das müde war. Müde. Hungrig und müde und verzweifelt.
Wie lange war der Krieg in
Afrika? 11 Jahre. Ununterbrochen. Ja. wir haben zwei Generationen, das Durchschnittsalter in Sierra Leone ist 42. Ich habe zwei Generationen, die nur Krieg kennen, sonst nichts. Und die Leute sind so müde, kein einziger hat versucht, mir irgendwas zu tun. Niemand. Ich glaube, meine Bodyguards waren kleine, dünne Leute aus Sierra Leone. Und ich glaube, wenn wirklich was passiert wäre, hätte ich sie schützen müssen. Aber es war nie nötig, nicht einen Tag. Nicht. Wissen Sie, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Balkan und zwischen Afrika. Manchmal denkt man sich, also weiß ich, Albanien, das ist wirklich Afrika und nicht Europa oder so. Aber es gibt einen großen Unterschied. Ich habe viele Jahre im Balkan verbracht und viele Jahre in Afrika. Die Leute im Balkan kennen den Hass. Und sie kennen den Hass seit Jahrhunderten. Und sie hassen einander gründlich seit Jahrhunderten. Und das ändert sich nicht. Und das Dayton Agreement, das die Amerikaner in Bosnien durchgesetzt haben, verlangt, dass in 10 Jahren die Leute einander um den Hals fallen und sich lieben. Ja, sowas kann nur einem Amerikaner einfallen, der gewöhnt ist, dass in seinem Land viele Leute aus vielen Nationen kommen. Ich habe im Balkan Dörfer, wo sie links und rechts zwei verschiedene Gruppen haben, weiß ich, Kroaten und Bosnier, und so einen Fluss, der ist nicht größer als so, aber seit 300 Jahren hat den keiner übertreten. Und jetzt sollen alle drei Volksgruppen sich einen gemeinsamen Richter wählen? Im Leben nicht. Die einzige große Hoffnung, die wir für den Balkan haben, ist, dass sich möglichst alle jungen Leute von 0 bis 12 ausschließlich für Computer interessieren und für Gameboys. Und wenn der Vater oder der Großvater kommt und sagt, den in der Schule musst du jetzt ermorden, weil der hat meinen Urgroßvater, sein Urgroßvater hat meinen Urgroßvater umgebracht, dass der sagt, Opa, lass mich in Frieden, ich störe mich nicht bei meinem Gameboy. Das ist das Einzige, was ich wirklich hoffe. Und das ist nicht so in Afrika. Ich habe sowas wie die Resilienz, die Afrikaner, vor allem die Afrikanerinnen haben, überhaupt nirgendwo auf der Welt gesehen. Nicht in Asien, nicht in Lateinamerika, nirgendwo. Sie kommen in ein Dorf, alle Frauen sind, ich weiß nicht wie oft, vergewaltigt worden, sie sind krank, sie werden von ihren Männern geprügelt, sie haben überhaupt keine Rechte. Wenn eine Frau ihren Mann verliert, muss sie das Haus verlassen, das Haus samt den Kindern geht an die Familie des Mannes, und wenn sie ein Glück hat, heiratet sie der jüngere Bruder des Mannes. Am Tag des Begräbnisses. Ja? Und die Frauen sitzen im Dorf, und wenn du kommst, dann lachen sie und singen und machen ihre Arbeit. Du fasst es nicht. Und sie können verzeihen. Sie können verzeihen. Das kann man nicht am Balkan. Aber dort ja. Das ist der Unterschied, den ich erlebt habe. Es muss nicht stimmen. Ich habe es so erlebt.
Das lässt doch einen Hoffnungsschimmer zu.
Ja. Ich bin auch überzeugt davon, dass man, ich meine, noch einmal, das ging furchtbar brutal. Aber wenn man die Länder in Ruhe lassen würde, wissen Sie, einfach in Ruhe lassen. Niemanden hinschicken mit Hilfe, niemanden hinschicken mit Programmen, niemanden hinschicken, der Waffen bringt, niemand, der irgendwas sonst tut, sondern sie in Ruhe lassen. Dann glaube ich schon, dass sie mit all dem, was sie jetzt hinter sich haben, einen Weg rausfinden würden. Ich glaube schon.
Also eine Art Selbstheilung.
Ja, Ärzte sollte man hinschicken. Ja. Ne? Krankenschwestern, Graz hat jetzt ein Projekt gemacht, wo sie mir nach Sierra Leone Ärzte und Krankenschwestern schicken, die vielleicht auch dortige ausbilden.
Mhm. Bitte, Mikro warten.
Kann man es so zusammenfassen, die externen Interessen fördern alle diese Konflikte?
Externe Interessen? Ja. Externe Hilfe ohne Interessen? Nein. Nur ich habe noch nie eine externe Hilfe ohne Interessen gefunden.
Dann habe ich gesagt, Interessen.
Ja, ich habe das wiederholt. Externe Interessen haben, was ich gesehen habe in Afrika, noch nie geholfen.
Gibt es noch eine Frage? Iris, bitte.
Die unersetzliche.
Sie sind ja jetzt in Den Haag, Sie sind noch immer im Einsatz. Was ist jetzt Ihr Weg, um das Ganze weiterzuführen?
Wir haben das letzte Verfahren von Sierra Leone in Den Haag. Das ist das Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten von Liberia, Charles Taylor. Und wir konnten dieses Verfahren nicht in Afrika abhalten, weil die Situation viel zu gefährlich war. Es waren Befürchtungen, dass es unter Umständen zu neuen Kriegen mit seinen Anhängern kommen könnte. Und daher wurde er nach Den Haag transferiert und der Gerichtshof auch. Aber nur für sein Verfahren. Alle anderen Verfahren haben wir in Sierra Leone abgehalten und das war sehr gut so, weil uns niemand irgendwas erzählen konnte. Wir waren dort. Ein Anwalt ist zum Beispiel gekommen und haben gesagt, Sie sind ein internationaler Gerichtshof für Kriegsverbrechen. Sie können ja nicht einmal nachweisen, dass hier ein Krieg war. Ne? Weisen Sie es doch einmal nach Common Law, nicht? Das ist das typische englische Recht, wo Sie jedes Mal von Adam und Eva anfangen müssen. Nicht? Das ist einfach, wenn man dort ist, weil ich dann einfach sagen konnte, ja, es ist klar, ich kann den Krieg nicht nachweisen und alle die Krüppel da, die haben wahrscheinlich ihre Arme durch einen Erdrutsch verloren. Ne? Das können Sie machen, wenn Sie dort sind und es wissen und es sehen. Nicht? Wenn Sie anderswo sitzen, ist das schwieriger. Und der Ruanda-Gerichtshof in Arusha hat sehr viele Probleme gehabt, deswegen, weil er Zeugen, Unterlagen, Beweise gebraucht hat aus Ruanda. Und manche sind eben nicht gekommen.
Sie haben unfassbare Zahlen von Kinderkriegssoldatinnen genannt.
Ja.
Wo sind die meisten und wo ist vielleicht auch die meiste Gefahr, dass es einfach so in dieser Dimension weitergeht?
Es geht überall in dieser Dimension weiter, wo es Kriege gibt. Überall.
Keine Ausnahme?
Nein. Es gibt jetzt in Europa keine Kriege mehr, jedenfalls keine gröberen. Und daher gibt es jetzt keine Kindersoldaten. Am Balkan hat es welche gegeben. Mein Angel Face war aus dem Kosovo. Es gibt jetzt im Moment, glaube ich, am meisten Kindersoldaten in Afrika, in Uganda. The Lord's Army ist ja wahrscheinlich auch Ihnen ein Begriff. Es gibt aber nicht nur dort Kindersoldaten. Es gibt Kindersoldaten in Lateinamerika, in allen Ländern, wo es eine Rebellion gibt. Es hat Kindersoldaten gegeben in Sri Lanka und die wissen auch nicht, was sie mit ihnen jetzt machen sollen.
Eine Einschätzung bitte Sie noch, wie viele Jungs und wie viele Mädchen im Verhältnis?
Das ist von Land zu Land verschieden. In Sierra Leone waren es ungefähr, wenn man das grob schätzen kann, 14-15% Mädchen, also ziemlich viel. In Lateinamerika waren es in manchen Staaten deutlich weniger, 6-8%. In manchen Staaten deutlich höher und da waren die Mädchen auch, zum Beispiel auch in Kolumbien waren die Mädchen sehr, sehr gefürchtete Commander. Sehr gut. Völlig kalt, völlig logisch, ganz ruhig und sehr durchsetzungskräftig. Ja, und dass die keinen Mann finden, das
war wahrscheinlich auch eine Überlebensstrategie.
Natürlich. Ja, weil wenn ich muss schon wirklich sehr gut sein und ich muss schon sehr viel leisten können, dass ich nicht jeden Tag vergewaltigt werde. Ja. Ne? Da muss ich schon sehr gebraucht werden für irgendwas. Weil sonst passiert mir das eben. Ne?
Bitte, da haben wir noch einen Fragesteller.
Ich hätte eine Frage, weil Sie haben gesagt, jedes Opfer braucht einen Richter. Und wie beurteilen Sie eigentlich die Situation der Amerikaner? Weil die erkennen das internationale Gericht ja nicht.
Der internationale Gerichtshof ist das, was man einen Subsidiärgerichtshof nennt. Nach den Statuten des Gerichtshofs ist er zuständig dann, wenn ein Land selber kein Gerichtssystem hat oder haben will, wenn es Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord nicht verfolgen kann oder will, wenn es darum ansucht, dass der internationale Gerichtshof übernimmt, wie das jetzt der Fall zu sein scheint, und wenn Sicherheitsrat der Vereinten Nationen so bestimmt, den Chefankläger zuständig macht. nur in diesen Fällen ist der Gerichtshof zuständig. Er ist nicht zuständig für ein Land, das seines Verbrechens selbst beurteilen kann und auch tut. Frag's mich jetzt nicht, ob das in den USA wirklich gut funktioniert oder nicht. Bitte. Nein, Sie wissen es und ich weiß es, wir brauchen es nicht sagen.
Nein, das sollte ich nicht. Ich wollte jetzt mich darauf beziehen, weil viele Länder, die von den Amerikanern angegriffen worden sind, wo auch zivile Menschen umgebracht worden sind, einfach sie waren einfach Opfer von denen. Und sie wollten auch die Amerikaner anklagen, aber da sie ja das Gericht nicht anerkennen, ist das nicht möglich gewesen.
Es wäre trotzdem möglich gewesen, wenn die, wie gesagt, wenn die Amerikaner selber darüber ersucht hätten, wäre ja möglich gewesen, haben sie aber nicht, logischerweise. Wenn sie selber sich geweigert hätten, Verfahren zu machen, haben sie auch nicht, sie haben Verfahren gemacht. Über die Qualität der Verfahren, wie gesagt, möchte ich nicht reden. Und wenn der Sicherheitsrat es so bestimmt hätte, und im Sicherheitsrat sitzt die USA und hat ein Vetorecht, also wird es nicht dazu kommen.
Danke, danke sehr viel.
Denke ich mir. Gleich daneben noch, bitte.
Ich habe nur zwei kurze Fragen. Gab es im Kosovo Kinder als Soldaten, Soldatinnen auf beiden Seiten?
Ja.
Okay, und noch eine kurze Frage. Wie ist die Lage im Sudan jetzt nach der Abstimmung? Norden, Süden, hat sich das entspannt oder ist das nicht besser geworden?
Es ist ganz kurzfristig, hat es sich entspannt, bis sie die Wahlen gewonnen haben. Und sie haben sie ja, wie Sie gesehen haben, mit 99% oder 98, irgendwas gewonnen. Und jetzt fängt das an, was es früher im Süden des Sudans auch gegeben hat. Es sind drei Fraktionen, die erbitterten Krieg miteinander führen.
Danke.
Hat es sozusagen immer schon in dem Sinne Kindersoldaten gegeben oder hört man nur jetzt so viel von ihnen? Oder war früher das schon ein gewisses Tabu, dass man Frauen und Kinder verschonen will?
Oder? Kindersoldaten hat es immer schon gegeben. Im 30-jährigen Krieg in Europa hat es Kindersoldaten gegeben. Im 100-jährigen Krieg in Europa hat es Kindersoldaten gegeben. In der letzten Zeit haben sie die, wie haben die geheißen, die 14-jährigen HJ-Burm, die letzten Brücken bewacht haben, Volkssturm, ich weiß nicht, wie sie geheißen haben, also das waren 14-Jährige. Also das hat es immer und überall gegeben, immer. Man hat normalerweise Frauen und Kinder während des Krieges nicht angegriffen, nach dem Krieg hat man sie nie verschont. Aber während des Krieges hat man sie lange Zeit nicht als direktes Opfer genommen. Das hat sich im letzten halben Jahrhundert geändert. Die Taktik der Kriegführenden im Moment ist, so viel wie möglich Zivilisten zu töten, um Horror zu verbreiten. Also die Zivilisten werden ausgesucht als Opfer. Das passiert nicht. Das ist, am Anfang hat es geheißen, das ist halt passiert, leider, leider. Ne? Das ist halt ein Nebenprodukt. Aber das hat es nur am Anfang geheißen. Wenn Sie sich das anschauen, wie das abläuft immer, dann sehen Sie, dass Zivilisten ganz bewusst gezielt angegriffen werden, um Horror zu verbreiten, nicht? Um die Bevölkerung zu brechen. Und da eignen sich Frauen und Kinder hervorragend. Sie eignen sich auch hervorragend als menschliche Schilde. Wunderbar. Bitte.
Ja, ich habe mir das also jetzt lange genug angehört und ich muss jetzt sagen, also ich sehe, um es mal ganz ehrlich zu sagen, es ist ja wirklich ein Kreislauf von Gewalt und es ist ja auch ein Kreislauf, der sich eigentlich, wenn man sich das so anhört und so verdaut, eigentlich auch auf normalem Wege nicht zu durchbrechen ist. Also ich sehe das jetzt einfach, man kann es auch als Frage jetzt einfach mal auffassen, aber meine Schlussfolgerung von all dem, um diesem Grausen ein Ende zu bereiten, wäre meines Erachtens eigentlich ein Unterstrafestellen von dem Herstellen von Waffen. Wie sehen Sie das?
Versuchen Sie es.
Aber man muss es zuerst mal machen.
Ja, versuchen Sie es.
Ja, ich weiß.
Es gibt aber keine einzige Regierung, die Sie dazu bringen können.
Ja. Ja, wenn man schon mal anfängt zu sagen, okay, es wird nicht mehr produziert. Man muss dann nur noch zusehen, wie könnte man das umsetzen. Aber ich sage mal, das ist jetzt eine Illusion.
Ich habe mit dem Romeo Dallaire gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen kennen. Der Romeo Dallaire war der Blauhelm-General, der bei Beginn des Krieges in Ruanda, bei Beginn des Massakers in Ruanda, alle 10 Minuten bei der UNO angerufen hat und um Hilfe gebettelt hat und dem sie keine geschickt haben. Mit dem habe ich gesprochen über Kindersoldaten und was wir machen können, weil der hat es psychisch fast nicht überlebt, was er dort gesehen hat. Und er hat gesagt, Renate, ich kann nur dann Kindersoldaten befreien und nur dann verhindern, dass es Kindersoldaten gibt, wenn du mir eine Waffe gibst, die billiger ist.
Das Problem ist, wie ich es sehe, die Waffen werden hier im Westen hergestellt.
Nicht nur.
Also in erster Linie.
In Asien auch.
Ja gut, aber die Amerikaner sind die ganz großen Produzenten, die Russen sind die ganz großen Produzenten, die Franzosen, die Engländer, die Deutschen, selbst Mercedes-Benz, selbst Telamin. Ich meine, das muss man sich alles reinziehen.
Die Chinesen.
Ja, die Chinesen.
Die Koreaner.
Nur wenn ich da immer nur den Kopf schüttle und sage, ah ja, wir können sowieso nichts ändern und es nicht mal auch mal auf die Tagesordnung setzt. Ansonsten ist das alles nur Farce, was die UN macht.
Die UN kann nur das machen, was die Mitglieder des Sicherheitsrats ihr zugestehen. Etwas anderes kann die UN nicht tun. Und jedes Mitglied, jedes ständige Mitglied im Sicherheitsrat hat ein Vetorecht.
Und die USA hält sich dann immer an all das dran.
Die USA hat ein Vetorecht, genauso wie die Russen, die Chinesen, die Franzosen und die Engländer.
Noch eine letzte Frage. Und zwar, ich meine, ich hätte schon das erwartet, was Sie gesagt haben aus Afrika. Aber ich hab das nicht erwartet, dass jetzt Luftlinie Linz, Kosovo, 1000 Kilometer circa, dass das jetzt in Europa stattfindet und dass die UNO so versagt in dieser Hinsicht. Weil Sie haben auch gesagt, Sie haben sich dort unsicher gefühlt und nicht so wie in Afrika. Und wir sind aber mitten in Europa. Also denken Sie, dass die UNO eigentlich versagt hat?
Nein, das denke ich nicht, dass die UNO versagt hat. Bei ohne UNO wäre es noch viel länger, viel schlimmer gewesen. Ich kann nur von dem ausgehen, was gewesen ist. Und ich kann nur von dem ausgehen, was der UNO erlaubt wird zu tun und ab wann. Nicht? Wenn die UNO, wer ist die UNO? Die UNO sind alle Mitgliedstaaten. Und wenn alle Mitgliedstaaten sagen, du darfst ab dem 1. Mai sowieso dorthin gehen und vorher darfst du nicht, ja, dann kannst du nicht viel tun. Nicht? Und dann kann man aber auch nicht sagen, die UNO hat versagt. Wer versagt hat, wenn wer versagt hat, waren die Mitgliedstaaten. Und das Einzige, was man tun kann und was man auch tun sollte und was viele eben auch tun, ist trotzdem was zu tun. Ich habe 18 Mädel, das ist überhaupt null in einem Land von 4 Millionen. Null. Aber es sind 18 weniger. Es ist nicht viel. Aber andere machen vielleicht was anderes. Ich habe eine Gruppe gefunden, die hat die Buben genommen, denen die Arme, ein Arm abgehackt worden ist und die versucht haben, jetzt ihnen beizubringen, mit dem anderen Arm zu schnitzen. Mit dem Stumpf zu halten und mit dem anderen Arm zu schnitzen. Sind auch vielleicht 10 oder 20 und nicht mehr. Aber es sind welche. Und vielleicht fällt irgendjemandem irgendwas einmal ein. Und vielleicht haben die Richter in Sierra Leone, die Sierra Leonischen Richter, mit denen wir gearbeitet haben und die gesehen haben, was wir gemacht haben, auch Ideen und wollen nicht mehr zurück ins Chaos. Ich habe ihnen die Situation von den Frauen in Sierra Leone geschildert. Nachdem wir unsere Beschlüsse durchgebracht haben und unsere Urteile vollstreckt haben, was Kindersoldaten und Zwangsehen betrifft, hat Sierra Leone 3 neue Gesetze auf den Weg gebracht. Und die werden auch eingehalten, zumindest in den Städten am Land noch nicht. Das Erbrecht für die Frauen, ein Scheidungsrecht für die Frauen und ein Mitspracherecht in der Familie für die Frauen, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Das hätte es ohne die UNO nicht gegeben. Und geimpft wäre auch keiner worden.
Ich habe nicht jetzt diese Situation in Afrika gemeint, da bin ich mir sicher, dass das geklappt hat.
Ja, in Kosovo war es genauso. Wir haben in Kosovo eine Schule aufgemacht, eine Volksschule, weil wir uns gedacht haben, mit den Kleinen können wir vielleicht noch was anfangen. Und da haben wir gesagt, okay, wir haben also die Hälfte Serbenkinder und die Hälfte Albanerkinder und die haben wir jetzt, die sind 6, 7, 8 Jahre alt. Die sind von ihren Eltern mit den Messern in dem Schulranzen in die Schule geschickt worden, damit sie die anderen erstechen. Und zwar sowohl die einen wie auch die anderen. Erst kann ich zwei Dinge machen. Ich kann die Schule schließen und habe keine Schule. Das ist die eine Möglichkeit. Ne? Und dann habe ich ganz bestimmt einen Haufen Analphabeten dazu, die höchstens als Hilfsarbeiter irgendwo was arbeiten können in einem Land, wo es keine Arbeit gibt. Und die dann zu uns kommen, wie Sie richtig sagen. Nicht? Oder ich kann mir was einfallen lassen mit der Schule und sagen, schön, am Vormittag kommen die einen und am Nachmittag die anderen. Und dann lernt sie ja doch was. Es geht auch. Es muss mir nur was einfallen. Und es gibt einen Haufen Leute, denen was einfällt.
Die letzte Frage, bitte.
Ich habe nur eine Frage, und zwar ist die Tendenz erst seit den letzten 20, 30 Jahren so, dass Bürgerkriege auch mit Kindersoldaten geführt werden, oder war es eigentlich schon während der Kolonialzeit auch so?
Es war immer so. Es war in Europa so, es war in Asien so. Fragen Sie die Indianer, wann ihre Buben geschlechtsfrei werden und als Kindersoldaten arbeiten. Sie heißen halt dort nicht so, sondern Stammeskrieger. Aber die sind auch nicht älter als 12 oder 14. Das hat es immer und überall gegeben. Kinder ist etwas, was, das ist eine Commodity, eine Sache. Kinder haben bei uns vielleicht Rechte. Ja, aber in vielen, vielen, vielen Ländern, in den meisten Ländern der Welt, haben Kinder keine Rechte. Eine Frage.
Gut, eine Frage noch, dann
darf ich dann abschließen?
Ja, ja.
Ich habe eine ganz kurze für deren Trivialität, ich mich gleich entschuldige. Haben die beiden geheiratet oder nicht?
Sie haben geheiratet, und nicht nur das, sondern der Bub, zu dem ich gesagt habe, du pass auf, wenn ich höre, dass du sie prügelst, dann hole ich dich. Der hat gesagt, Madame, ich war 6 Jahre bei den Rebellen. Ich weiß, was das heißt, wenn man geprügelt wird. Und hat mir seine gebrochenen Rippen gezeigt. Solange ich dort war, hat er sie nicht gebracht. Ich weiß nicht, was er jetzt tut, jetzt bin ich nicht mehr dort. Aber ich glaube, dass die NGO, die sich darum kümmert, das sagen würde. Es gibt doch sowas. Es ist halt einer. Einer.
Frau Winter, herzlichen Dank für diese sehr bedrückenden Ausführungen, aber es gibt doch Hoffnungsschimmer, und Ihre Arbeit ist großartig, auch wenn es nur 18 Mädchen sind, die diese wunderbaren Arbeiten machen. Eine Frage, was kostet das braune Kleid gleich ganz links?
Alles mehr oder minder hat einen Durchschnittswert zwischen 15, also was Sie verlangen, zwischen 15 und 20 Euro, wenn Sie mir etwas spenden wollen oder etwas dafür nehmen wollen.
Ich würde das braune Kleid für
mich nehmen. Nehmen Sie. Wenn jemand noch etwas will, brauchen kann, bitte tun Sie.
Eine Tasche vielleicht. Oder
die Tasche zum Beispiel kostet auch nur 20 Euro. Und das ist eine, Sie können sich anschauen, was da, wie viel Arbeitszeit das ist.
Bitte, wenn Sie Lust wollen. Haben, kommen Sie.
Aber ich würde Ihnen gerne noch zum Schluss eine Geschichte
bitte
erzählen.
Bitte, ja,
gerne. Ich habe nämlich eine Geschichte erlebt, und weil ich die erlebt habe, habe ich mir geschworen, wo immer ich vortrage, erzähle ich diese Geschichte. Ich muss ja meinen Eid halten, wenn ich darf.
Ja, ja.
Ich war in einem afrikanischen Land, wo ich Gefängnisse habe inspizieren müssen, unter anderem auch Kindergefängnisse. Ich bin in ein Land gekommen, und dort war ein Kindergefängnis. Das Kindergefängnis war ungefähr so groß wie dieser Raum bis nach hinten, auch so hoch wie dieser Raum und auch so breit wie dieser Raum bis zur Türe, wo sie stehen. In diesem Raum waren 280 Buben untergebracht. Und die waren in diesem Raum mit einem Fenster, einem Loch als Klo und einem Wasserhahn 3 Jahre eingesperrt, ohne je dieses Zimmer, diesen Raum verlassen zu können. 3 Jahre, 280 Buben in 3 Stöcken übereinander. Und Afrika ist heiß, vor allem im Sommer und vor allem, wenn es die Wellblechdächer gibt. Und es gibt, wie gesagt, nur ein Fenster. Und ich habe das inspiziert, und mit mir war der Staatsanwalt, ein Staatsanwalt dieses Landes, ein hochrangiger Staatsanwalt. Und nach dem Gesetz des Landes darf niemand eingesperrt werden, der unter 14 ist. Und dann sehe ich einen Buben. Und ich sage zu dem, wie alt bist denn du? Und er sagt, ich bin 8. 8. Der ist eingesperrt seit 3 Jahren. Und ich sage zu dem Staatsanwalt,
Wieso? Und der Staatsanwalt sagt, seine Papiere sind verbrannt. Er kann nicht beweisen, dass er noch unter 14 ist. Sag ich, entschuldige, aber du musst beweisen, dass er über 14 ist und nicht er, dass er unter 14 ist. Sagt mir der Staatsanwalt, wer bist du, dass du mir sagen kannst, was ich in meinem Land machen kann oder nicht? Ja? Ich habe so einen Hass gekriegt, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt raus zur Tür, weil sonst bringe ich den um. Ich muss da raus, will raus aus dem Land, die sollen sich alle da schlagen, es ist mir völlig wurscht, ich will dort nie mehr wieder hin müssen. Dann kommt der kleine Bub und ich sage, was hast du denn gemacht? Und er hat gesagt, Madame, ich bin Genozidär. Ich habe das Verbrechen des Völkermords begangen. Sag ich, was ist ein Genozid? Sagt er, ja, Madame, das weiß ich nicht. Ich drehe mich um und er nimmt mich so. Sagt, Madame, kannst du was tun, damit ich die Sonne noch einmal sehen kann, bevor ich sterbe? Er hat nicht können und er ist schon tot. Ich habe Ihnen gesagt, dass meine Geschichten nicht lustig sind. Danke fürs Zuhören. Wir danken. Jetzt gibt es eine Woche Pause im Kepler Salon. Die nächste Veranstaltung ist Montag, 2.5., 19.30 Uhr, und zwar unter dem Thema Schön unordentlich. Da gibt es einen Ausflug in den Winterhafen. Da müssen Sie aber selber anreisen. Wir haben einen Plan, wo das genau stattfindet. Lassen Sie sich überraschen. Der Vortragende ist Manfred Omana und Christoph Wiesmeier. Gastgeberin ist Silvia Keller. Dann zu Mittag bei Kepler, das ist dann am Donnerstag, den 5. Mai um 12.30 Uhr im Kepler-Salon. Da gibt es eine Suppe, eine Kaspress-Knödelsuppe, wenn Sie das möchten. Das Thema, woran arbeiten Sie gerade, Herr Kotik? Der Herr Kotik ist ein Musiker und die Gastgeberin ist Konstanze Wimmer. Also wenn Sie in der Nähe sind, am 5. Mittag, das ist ganz spannend, es dauert nicht so lang, eine Stunde, also eine Mittagspause, die man sinnvoll nützen kann. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und einen schönen Abend noch.